Heute an diesem Sonntag, er ist ja im Losungsbüchlein als Israelsonntag ausgeschrieben, werden wir auch durch den Bibeltext daran erinnert, dass Gott Geheimnisse hat. Geheimnisse, die wir nicht ganz verstehen, die wir aber im Glauben annehmen und akzeptieren sollen, damit wir nicht abheben im Glaubensleben von der Erde, sondern nüchtern bleiben. Der Apostel Paulus, Heidenapostel auch genannt, so hat er sich ja auch bezeichnet, schreibt bewusst an die Christen, an die Gläubigen, dass sie Acht haben sollen auf das, was Gott tut, auch wenn sie es nicht verstehen. In Römer 11 heißt es darüber, ab Vers 25, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Es geht um das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes. In der Vorbereitung ist mir wieder neu die Frage aufgetaucht, sind wir noch dankbar? Sind wir dankbar für die Barmherzigkeit, die Gott an uns vollführt hat? Dankst du ihm noch täglich dafür? Oder erhebst du dich über andere, die noch nicht die Barmherzigkeit angenommen haben? Der Apostel Paulus schrieb das ja an die Christen, dass sie nicht stolz sein sollen, dass sie nicht herabschauen sollen auf die anderen, die das Heil in Christus noch nicht erkannt und angenommen haben. Denn wir waren nicht besser, wir sind auch nicht besser, sondern wir haben's nur besser durch Jesus Christus, weil er sich erbarmt hat. Bist du noch dankbar, will ich auch dich fragen, über dieses Erbarmen? Bist du noch demütig und beugst dich unter die gewaltige Hand Gottes? Dankst du ihm für seine Liebe, für die Erlösungskraft? Denn du wärst ja ohne ihn verloren. Du hattest nichts zu bringen, was Gott gefallen könnte. Alles, was wir brachten, war schlecht. Nichts war gut. Und darum werden wir hier durch diesen Text auch heute zur Dankbarkeit ermahnt über die Barmherzigkeit, die Gott über uns hat. In dem Psalmwort haben wir gelesen, dass David betete, die Heiden, die Völker, bringen sie doch mal alle um. Bringen sie alle um, die gegen dich sind. Keiner soll leben bleiben. Aber die Gnade Gottes will, dass allen geholfen wird. Dir, mir, allen Völkern und schlussendlich auch dem Volk, aus dem diese Gnade und Barmherzigkeit in Jesus Christus sichtbar wurde. Denn Gott, der Ewige, hat den Menschen nicht erschaffen, damit er ihn ins Verderben stoßen kann und untergehen lassen will, sondern er hat ihn erschaffen, um seine Liebe ihm zu bezeugen und ihn zu sich zu ziehen, dass er in Ewigkeit bei ihm ist. Gott, der Lebendige, der ewig Seiende, hat die Menschen lieb. Er hat sein Volk erwählt zum Diener, um diese Liebe deutlich zu machen. Er suchte ein Volk, das Volk Israel, um dadurch sich zu offenbaren, dir und mir. Dass er dir zeigt, wie lieb er dich hat und dass du Gnade bei ihm findest, wenn du zu ihm kommst. Dass er mir zeigt, dass ich mich demütigen darf vor ihm, meine Sünden bekennen darf und er vergibt mir. Darum hat er sich ein Volk erwählt, um das für dich und mich zu tun. Gott sucht die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Er will nicht von seinen Geschöpfen regiert werden, bestimmt werden, sondern er will bestimmen, was du sein sollst. Er will dich an den Platz stellen, wo er will, nicht wo du willst. Er will aus dir das machen, was ihm gefällt, nicht was dir gefällt. Erkennst du das noch für dich? Wenn er auch eine Zeit lang dem Menschen seinem eigenen Leben überlassen hat, und davon könnten wir ja alle reden. Wir haben alle eine Zeit, wo wir selbstständig das Glück des Lebens suchten, aber dann erkannten, dass wir nur Frieden in Gott haben. Selbst wenn Gott uns diese Zeit allein gelassen hat, so schaute er doch nach uns, um seine Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit der Vergebung unserer Schuld uns darzureichen. Denn Mose sprach schon in dem Psalm 90, der du lässt die Menschen sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder, kommt wieder. Ja, wir Menschen sind doch anders geprägt. Leute, die uns wehgetan haben, die wollen wir nie mehr wiedersehen. Die schließen wir einfach aus unserem Leben aus. Mit denen haben wir gar nichts mehr zu tun. Wir schreiben denen keinen Brief und sagen, komm doch wieder. Höchstens einen Brief, in dem stehen würde, wenn du dich mal entschuldigst und endlich mal einsiehst, was du mir angetan hast, dann darfst du wiederkommen. Solche Briefe würden wir schreiben. Aber nicht bedingungslos, komm doch wieder. Komm doch wieder. Ich will dir einfach mal zeigen, dass ich dich immer geliebt habe. Der Vater des verlorenen Sohnes hat das genauso gemacht. Dieses Beispiel, was Jesus gab. Der verlorene Sohn kam nach Hause. Der Vater hat nicht gesagt, ja nun erzähl erst mal, nicht, was du mir alles angetan hast. Und mein Geld hast du auch noch um die Ecke gebracht. Ansonsten kommst du gar nicht über die Schwelle durch die Tür in mein Haus. Hat er nicht gesagt. Hat die Arme ausgebreitet. Komm. Danke, dass du wieder zu Hause bist. Und da hat der Sohn schon von selbst erzählt, was er alles gemacht hat. Ja, dann hat er bekannt, das war alles schlecht. Gut, reden wir nicht mehr drüber, jetzt bist du da. Das will Gott mit dir tun. Er will nicht mit dir über deine Sünden reden. Die kennt er ja schon längst. Sondern er will, dass du seine Barmherzigkeit annimmst und zu ihm kommst, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt doch wieder, Menschenkinder. Diese Liebe und diese Barmherzigkeit bezieht sich nicht nur auf einige wenige, sondern auf alle. So hat auch der Heidenapostel Paulus an Timotheus geschrieben und gesagt, Gott, unser Heiland, er will, dass allen Menschen geholfen wird. Er will das. Die Frage ist ja auch an mich und an dich, willst du denn das noch? Oder hast du schon längst einige abgeschrieben? Hast sie in die Hölle verdammt? Oder willst du, dass sie alle noch gerettet werden? Das ist so die persönliche Frage, die uns ja dann, auch wenn wir das bejahen, mobil macht im Gebet. Dass wir anfangen, für den Nächsten segnend zu beten. und nicht verdammend. Leider beten auch viele, dass die anderen endlich mal eins auf den Deckel kriegen sollen. Sie beten nicht mehr einladend. Wie betest du? Gott will doch, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle, nicht nur das erwählte Volk Israel, nicht nur die Juden und nicht nur Juden oder Heiden, das gibt's ja auch, ne? Aber die Juden nicht mehr. Nur noch die Heiden. Nein, Juden und Heiden. Alle, alle. Denkst du noch daran? Und du bist mit integriert. Paulus hat mit einem weinenden Herzen das an die Christen der damaligen Zeit schreiben müssen, weil sie stolz geworden sind, weil sie sich erhoben haben über andere und dachten, sie seien besser. Dabei sind sie nur aus Gnaden angenommen worden. Du bist nur aus Gnaden ein Christ, weißt du das? Du hast nichts, was du Gott schenken könntest. Er beschenkt dich in allem. Und dann schreibt der Apostel Paulus, und das war ja das Problem damals, dass die Heidenchristen plötzlich sagten, ach ja, nun, wir kennen ja die Ersatztheologie, ne? Ja, die Juden, das ist vergessen, Schnee von gestern. Ich bin heute derjenige, der Christ. Dass Israel zu einem Teil noch blind ist für die Gnade, obwohl viele in Israel, die im Glauben stehen, auf den Messias warten, aber den noch nicht erkennen können. Soll uns Christen aus den Heiden nicht hochmütig werden lassen, sondern dankbar sein lassen, dass das Evangelium uns erreicht hat. Denn durch die Blindheit, die Gott einem Teil Israels gegeben hat, ging das Evangelium durch die Welt. Der Apostel Paulus, Apostel der Heiden, wollte ihnen das deutlich machen. Schaut, wie begnadigt ihr worden seid. Andere sind noch blind. Gott hat es so gemacht. Nur ein Teil ist sehend geworden, wie Paulus. Ich bin hier, um euch das zu sagen. Wir sollen vielmehr staunen und anbetend erkennen, wie der Herr die Errettung der Heiden mit der Blindheit Israels verbunden hat. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was man nicht mit dem Kopf erforschen kann, was man nur im Glauben annehmen kann. Wenn auch diese Blindheit Israels für den Messias durch auch ihre wiederholte Abtrünnigkeit vom Glauben gegeben ist, so ist sie doch eine offene Tür des Evangeliums unter den Heiden geworden. Manchmal ist es auch so, dass selbst durch die Abtrünnigkeit eines Christen andere zum Glauben kommen. Weil sie erkennen, wenn du ein Christ bist, dann müsstest du anders leben. Ein Christ ist was anderes als nur ein Bekenntnis. Es ist ein Leben. Und dann denken manche über sich nach. Ich will das Leben. Und wie oft ermahnen wir auch Menschen, die vielleicht an dem schlechten Leben der Christen irre geworden sind, sich an Christus zu halten. Hört nicht auf diese, schaut nicht auf diese, sondern schaut auf den Erlöser. Denn das Heil kam von den Juden. Gott liebt sein Volk und liebt alle Menschen und lädt sie ein. Er ist es. Halte dich zu ihm. Also eine offene Tür des Evangeliums unter den Heiden durch diese Blindheit, die eine Zeit gewährt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Der Apostel Paulus sagt das ganz klar. Also passt auf. Ihr habt einen Auftrag, das Evangelium weiterzutragen. Und wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann wird auch der Überrest, der an Gott glaubt, selig werden. Der Herr Jesus sagte auch in Lukas 19 in Bezug auf dieses Geheimnis, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, also ich wünsche dir das. Aber, was sagt er? Nun ist es vor deinen Augen verborgen. Es ist verborgen worden. Aber ich wünsche dir, dass du es erkennst. Es geht Israel in der Gnadenzeit seit dem ersten Kommen Jesu wie den Heiden vor dem ersten Kommen Jesu. Die Heiden suchten ja auch irgendwie eine Beziehung zu einem Schöpfer, zu einem Gott. Und sie bauten sich Götzen auf. Sie erdachten sich Götter. Sie nahmen die Angebote der Macht der Finsternis an. Es muss eine Beziehung geben zu etwas, was über uns ist, was größer ist. So waren die Heiden in der Finsternis, bis sie das Evangelium hörten. Und diesbezüglich sucht auch der blinde Teil Israels nach der Verbindung mit diesem Gott. Wie kommen wir dazu? Müssen wir noch besser sein? Müssen wir noch richtiger sein? Was können wir noch tun? Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, dass er sich aller erbarme. Alle sollen auf Jesus sehen zu seiner Zeit. Darum heißt es ja auch, wiederum im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, ist denn Gott nur der Judengott? Nein, er ist auch der Heidengott. Alle Heiden sind genauso gerufen, diesem Gott zu begegnen. Wenn das Volk Israel um unserer Seligkeit willen eine Zeit lang beiseite gestellt worden ist, so wird es doch zur letzten Zeit die wunderbare Gnade Gottes erfahren. Wie sagt der Apostel, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, um euretwillen, Sie leiden in gewisser Hinsicht auch um unseretwillen. Das darfst du nicht vergessen. Aber nach der Wahl Gottes sind sie Geliebte, um der Väter willen. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das müssen wir festhalten. Ich weiß, wir Menschen, wir möchten klug sein. Wir möchten alles verstehen. Deswegen machen wir uns eigene Gedanken über die Wege Gottes und legen sie fest und meinen, jetzt haben wir es. Geheimnisse Gottes bleiben Geheimnisse Gottes. Sie werden nur schrittweise gelüftet, bis alles vollendet ist. Und dann werden wir im Nachhinein sagen können, so hast du das gemacht, Herr. Wunderbar. Habe ich nie verstanden, nie richtig erforschen können. Aber ich habe geglaubt, dass du alles zum Besten führst. Paulus mahnte die Heidenchristen, dass sie nicht sich ihren Gedanken überlassen und stolz werden. Die Blindheit Israels für das Evangelium ist noch ein Geheimnis. Es wird am Ende der Gnadenzeit aber gelüftet. Wenn der Herr Jesus von der Wegführung und der Hinwegführung von Jerusalem des Volkes Israels sprach unter die Heiden, tat er das mit dem Zusatz ihrer Rückführung. In Lukas 21 lesen wir, es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dieses Volk und sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker. Ja, das haben wir ja erlebt. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der Heidenzeit erfüllt wird. Dann wird es wieder anders. Hier können wir auch sagen, im Blick auf die Gemeinde Jesu, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Schon durch Mose sprach Gott von diesem Geheimnis. In 5. Mose 4, 27 und weitere: Der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker und wird euer ein geringer Haufe übrig bleiben unter den Heiden, dahin euch der Herr treiben wird. In den letzten Tagen wirst du dich bekehren. Gnade Gottes, bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Auch durch den Propheten Hosea sprach der Herr: Die Kinder Israel werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock und ohne Heiligtum bleiben. Danach werden sich die Kinder Israel bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Das wollte der Apostel Paulus deutlich machen. Erhebt euch nicht über das gefallene Israel. Seid nicht stolz. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis das die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und es heißt weiter: Ich bin Ephraim wie eine Motte und im Hause Juda wie ein Wurmfraß, spricht der Herr. Ich will wiederum an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen, wenn's ihnen übel geht. So werden sie mich suchen. So sprach der Herr Jesus auch in Matthäus 23. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen. Bis dann werdet ihr mich sehen. Ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch haba, beshem Jehovah. Bis, ja, ihr werdet das dann sagen, dann wird euch auch diese Gnade in dem Messias zuteil werden. Es kommt also dem Volk Israel die Zeit, dass es in wunderbarer Weise sich bekehren wird, nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist. Es ist wie ein Abbild, das wir im Alten Testament finden mit der Verwerfung Josefs. Josef wurde von seinen Brüdern für 20 Silberlinge verkauft, den Ismaeliten. Er wurde abgelehnt, abgeschoben. Sie lebten ohne ihren Bruder. Sie meinten, es würde ohne ihren Bruder besser gehen. Sie erkannten nicht das Heil, das Gott geben wollte durch diesen ihren Bruder. Und nach langer Zeit, als Josef in Ägypten war, kamen die Brüder aus der Not heraus, sie kamen nicht freiwillig, aus der Not und erkannten plötzlich ihren Bruder, der sich ihnen zu erkennen gab. Nicht sie erkannten zuerst ihn, sondern er erkannte sie und gab sich ihnen zu erkennen und sagt: Ich bin Josef, euer Bruder. Und erst dann: Du bist es. Und sie beugten sich. Und Josef sagt: Seid nur getrost. Ich maße mir nicht die Stelle Gottes an. Gott hat mich vorausgeschickt, damit es euch am Ende gut geht. Das ist so ein Bild dafür, dass sie ihren Josef, ihren Messias, ihren Bruder nicht erkennen. Aber er gibt sich ihnen zu erkennen. Wenn der Hunger nach dem Wort groß wird, wenn der Messias kommt in großer Kraft und Herrlichkeit, denn der Prophet Jesaja freute sich. Er kriegte diese Mitteilung, dass am Ende der Zeit was geschieht, was kein Mensch zunächst glauben wird. Weil es ja noch nie da gewesen ist, dass er sagt: Wo hat man das gehört, dass ein Volk an einem Tag selig wird? Hat man noch nie gehört. Auch in Deutschland nicht. Auch nicht in Berlin. Aber da wird es das geben, Ich bin Josef, euer Bruder. Und alle nahmen ihren Bruder auf. Und Jesaja sagt, das ist wunderbar. Von Zion wird die Erlösung ausgehen. Und man wird davon predigen, dass Gott barmherzig ist. Wir lesen das an verschiedenen Stellen in Jeremia 31 auch. Ich kann nicht alles lesen. Und auch in Sacharja 12. Es wird der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen. Das, was du heute schon empfangen hast, wird der Überrest Israels auch empfangen. Gott wird sich erbarmen, denn er will, dass allen geholfen wird. Sie werden mich ansehen, spricht der Herr. Sie schauen mich an, den, in den sie gestochen haben. Sie werden um mich klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, das man verloren hat. Sie werden sagen, warum, warum haben wir dich nicht schon früher erkannt? Wir suchten dich und fanden dich nicht. Blindheit ist euch widerfahren. Aus vielerlei Gründen, damit die Heiden auch was abkriegen. Und weil ihr nicht immer im Gehorsam lebtet. Aber die Heiden sollen doch auch gerufen werden. Nicht nur ihr, die ihr das Wort Gottes empfangen habt, Israel. Eine große Buß- und Erweckungsbewegung wird durch das ganze Land gehen. Auch wird zur Regierung des Königs aller Könige eine Schar berufen, wie wir es auch in der Offenbarung lesen, die unbefleckt ihm zur Seite steht. Ja, ich will euch nicht verhalten, spricht der Apostel Paulus, dieses Geheimnis, dass die Blindheit Israels nur zum Teil widerfahren ist, nur so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und wir merken, was auch jetzt im Mittleren Osten, Nahen Osten geschieht, ist ein Aufbegehren der Hölle gegen Gott. So wie es im Psalm 2 steht. Hier geht es nicht um die Menschen in erster Linie, sondern der Satan, er streitet gegen Gott, er will nicht. So wie beim ersten Mal wollte er nicht, dass der Messias geboren wird und hat Herodes aufgestachelt, alle Kindlein in Bethlehem zu töten, so will er nicht, dass Jesus wiederkommt. Aber Gott setzt sich durch. Er ist der Herr über allem, auch über deinem ganz persönlichen Leben. Du brauchst keine Furcht zu haben. Wenn du dich zu ihm hältst, hält er sich zu dir. Und er wird dich führen und leiten. Leg alle Furcht ab. Komm zu deinem Heiland. Wir fragen uns auch heute erneut, was das für uns zu bedeuten hat. Zum einen will uns das sagen, wenn wir auch vor unseren Augen diese Rückführung des Volkes Israel in das Land der Väter sehen, dass die Vollzahl der Heiden bald eingeht und die Hinwegnahme der Gemeinde geschieht. Bist du dabei? Oder zögerst du noch? Gehörst du schon zu der Gemeinde? Oder bist du nur religiös? Nennst du dich Christ, hast aber nicht Christus? Frage dich selbst und gib Antwort. Die Vollzahl der Heiden ist bald eingegangen und Jesus kommt wieder. Und zum anderen bedeutet es auch noch für uns, dass wir die übrige Zeit unseres Lebens, wie Petrus es sagte, ausnutzen und für unseren Heiland leben. Dass wir dem Missionsauftrag nachkommen, bevor sich die Türen schließen wie in Schweden und an anderen Orten. Dass wir hingehen und Frucht bringen, die da bleibt. Das Evangelium verkündigen aller Kreatur. Denn das ist der Wille des, sagt der Herr Jesus in Johannes 6, der mich gesandt hat, dass wer an den Sohn glaubt, und ihn sieht, der hat das ewige Leben. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Martin Luther hat über diesen Auftrag und das wunderbare Evangelium Folgendes gesagt. Evangelium ist ja ein griechisches Wort und heißt gute Botschaft, gute neue Kunde, ein gutes Geschrei, davon man singt und sagt und fröhlich ist. Und dann gibt er ein Beispiel, als da David den großen Goliath überwand, kam ein gutes Geschrei und tröstliche neue Kunde unter das jüdische Volk, dass ihr greulicher Feind erschlagen und sie erlöst sind, zur Freude und Friede gestellt worden sind, davon sie sangen und sprangen und fröhlich waren. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Also ist das Evangelium Gottes eine gute Botschaft und ein gutes Geschrei in alle Welt erschollen durch die Apostel von einem rechten David, dem Sohn Davids, der mit Sünde, Tod und Teufel gestritten und alles überwunden hat. Und damit alle die, so in Sünden gefangen, mit dem Tod geplagt, vom Teufel überwältigt gewesen, ohne ihr Verdienst erlöst, gerecht, lebendig und selig gemacht hat und damit zum Frieden gestellt und Gott wieder heimgebracht, davon sie singen, danken, Gott loben und fröhlich sind ewiglich, so sie das anders fest glauben und im Glauben beständig bleiben. Evangelium, eine frohe Botschaft, ein Geschrei. Gott in Jesus hat gesiegt über das Böse. Und er fügt noch hinzu, Evangelium ist nicht nur diese frohe Botschaft vom Sieg, sondern die Botschaft vom Erbe. Mit dem Sieg Jesu ist auch ein Erbe verheißen, ein himmlisches Erbe, Erbe Christi. Und er hat damit allen, die da glauben, zu eigen gegeben, all sein Gut. Das ist sein Leben, damit er den Tod verschlungen hat. Das ist seine Gerechtigkeit, damit er die Sünde vertilgte. Und das ist seine Seligkeit, damit er die ewige Verdammnis überwunden hat. Nun kann ja der arme Mensch in Sünden, Tod und zur Hölle verstrickt, nichts Tröstlicheres hören, denn solch teure, liebliche Botschaft von Christus und muss sein Herz von Grund lachen und fröhlich darüber werden, wo er es glaubt, dass es wahr sei. Das ist Evangelium. Und angesichts der Rückführung Israels, angesichts der Mahnung, dass die Fülle der Heiden bald eingeht, sollen wir diese frohe Botschaft leben und reden. Nicht mit einem Hängegesicht und einem bösen Ausdruck durch die Welt gehen, über das noch Böse, was uns begegnet, sondern Freudenboten sein. Und auch heute Morgen gilt die ganz persönliche Einladung zur Buße und zur Umkehr. Noch ist Gnadenzeit. Du darfst endlich mal dein ganzes Leben Jesus übergeben. Vielleicht hast du es noch nicht getan. Ja, du läufst vielleicht schon lange Jesus hinterher. Du gehst in die Versammlung, singst christliche Lieder, liest vielleicht in der Bibel, aber dein Leben hast du noch nicht ganz gegeben. Gib es doch heute. Mach es fest. Denn die Fülle der Heiden geht bald ein und der Herr kommt wieder. Du weißt vielleicht nicht, wo du dich hinwenden sollst, ob du am richtigen Platz stehst. Manche werden ja unsicher, haben lange an einem gewissen Platz gestanden, wo der Herr sie hingestellt hat und plötzlich verlassen sie den Platz. Aber sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Werde sicher in Jesus. Ich möchte da zum Schluss auch noch eine Anmerkung lesen, die mir sehr gefallen hat von Deborah Dentler. Sie ist ja eine Mitarbeiterin von der christlichen Bühne. Und sie hat etwas zusammengetragen, was mich auch bewegt hat. Wir alle wollen in der Regel gerne gebraucht werden, sagt sie. Besonders möchten wir uns auch für den Herrn einsetzen und ihm dienen. Der eine oder der andere denkt vielleicht im Stillen, warum kann ich denn das und das nicht? Das Reden fällt mir schwer. Meine Umstände sind sehr, sehr schwierig. Mir fehlt die Kraft. Bin ich am falschen Platz? Gott weiß, warum er uns genau an diesen Platz gestellt hat, wo wir jetzt sind. In diese Familie, an diesen Arbeitsplatz, in dieses Altersheim, in diese Gemeinschaft von Mitmenschen oder an diesem Posten. Und sie zitiert dann Hedwig von Redern, die sagt, du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Es kommt also nicht darauf an, wo wir oder wer wir sind. Der Herr hat uns ausgesät, hat uns Gaben gegeben und damit sollen wir für ihn blühen. Es ist auch unwichtig, was für ein Gewächs wir sind, ob Rose oder ein schlichtes Gänseblümchen. Ob wir begabte Redner oder stille Beter sind, an unserem zugedachten Platz sollen wir dienen mit Freuden dem Herrn und den Menschen. Ohne auf die anderen zu sehen, ohne zu vergleichen. Und dann zitiert sie nochmal eine Glaubensfrau, Ottilie Wildermuth, die dazu sagte, bist du die goldene Ehre nicht, die schwer von Korn sich wiegt? So sei die blaue Blume im Feld, die frisch das Aug vergnügt. Kannst du als stolzer Pfeiler nicht im hohen Münster ragen, so sei der kleine Stein eins, die mit den die Wölbung mittragen. Kannst du in Psalmen wunderbar nicht deinen Schöpfer preisen, so singe wie ein Vöglein singt, sein Lob in schlichten Weisen und schreib die Welt den Namen dein einst nicht in Stein und Erz, begnüge dich, wenn dein gedenkt ein warmes Menschenherz. Bleib an dem Platz, an dem dich Jesus hingestellt hat, und wenn du noch keinen hast, frage ihn darum, denn er will dich gebrauchen, bis er wiederkommt. Und er kommt bald. Die Fülle der Heiden geht ein. Das Geheimnis lüftet sich, warum Israel zu einem Teil blind gewesen ist, aber dann erweckt wird zum Lobe Gottes des Herrn. Amen.